Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten, außer dass wir den Weg, den der Herr uns geführt hat, und seine in unserer vergangenen Geschichte liegenden Lehren vergessen werden.
Das ist Sam.
Wir nennen ihn Sam, weil wir nicht wissen, ob er jetzt ein Samantha oder ein Samuel ist. Das wird sich entscheiden, wenn er ein Ei legt oder nicht. Also ist er momentan einfach Sam. Nun, Sonika, wir werden über unter dem Schirm des Höchsten sprechen. Zuerst die Frage, warum du dieses Buch überhaupt geschrieben hast. Das werden wir noch besprechen. Du hast aus einer ziemlich persönlichen Perspektive über dein Leben geschrieben und wie du diese Dinge siehst. Sagen wir ruhig, dass wir unsere Seele ein Stück weit aufgetan haben. Du hast bei deiner Kindheit angefangen und bist dabei auch sehr vorsichtig vorgegangen. Die Idee hinter dem ganzen Buch war nicht, Menschen zu beschuldigen oder nur eine Geschichte zu erzählen, sondern auch zu vermitteln, wie Gott Menschen verändert. Und dass der Weg, wie in Bunyans Pilgerreise, nicht immer leicht ist. Der Weg ist nicht immer leicht. Manche mögen denken, na, wenn es so hart ist, dann gebe ich auf. Besonders wenn diejenigen, von denen man meint, dass sie einen auf eine christliche Weise behandeln, das nicht immer tun. Manche mögen denken, warum tust du dir das an? Warum gehst du nicht einfach? Ich denke, dass man einen ähnlichen Punkt erreicht, an dem Jesus war, als er zu all diesen Menschen sprach, die sagten, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Viele machten kehrt und verließen ihn. Er wandte sich zu seinen Jüngern und fragte, wollt ihr auch gehen? Petrus antwortete, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das war eine dieser Situationen. Ich denke nicht, dass der Ausgangspunkt des Buches war, Dinge aufzudecken, die falsch laufen. Sondern Menschen Mut zu machen, dran zu bleiben, auch wenn es falsch läuft.
Und dass Gott Situationen benutzt, auch wenn man noch gar kein Christ ist. Ich denke, dass er uns beide gebrauchte, dass wir diese Situationen durchleben sollten, damit wir es schaffen würden, als wir schließlich die Wahrheit entdeckten, mit dem ganzen Widerstand und dem Toben des Feindes fertig zu werden. Denn wenn man keine Nöte und derartiges durchlebt hat, wie sollte man da stärker werden?
Richtig.
Ja.
Du schreibst im Buch auch darüber, die Hand zu beißen, die einen füttert. Warum hast du das geschrieben?
Nun, wenn man jung ist, ist man unschuldig und denkt, dass alles schön ist. Man begreift nicht, dass da ein Feind ist. Man erkennt nicht, dass es Gefahren gibt. Deshalb sagt ja Gott auch in der Bibel, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, könnt ihr das Himmelreich nicht sehen. In dieser Hinsicht muss man unschuldig sein, aber man wird gebissen. Wenn man nicht versteht, dass es da einen Feind gibt und dass man eines Tages von jemandem Schmerz erfährt.
Du hast also die Lebensgeschichte mit der Erfahrung begonnen, dass jemand dich beißt, den du fütterst. Man versucht, jemandem zu helfen und es geht nach hinten los.
Das ganze Leben hindurch lernt man Schritt für Schritt sehr vorsichtig zu sein, wem man vertraut und was der Feind so gegen einen auf Lager hat.
Ja, das ist eine sehr verzwickte Situation. Besonders, weil ja Menschen darin verwickelt sind. Man möchte niemanden verletzen, aber doch gewisse Sachverhalte rüberbringen. Also hast du den Namen geändert. Ich vermute, wenn sie es lesen, können sie sich wahrscheinlich darin erkennen.
Ja, aber meine Absicht bei dem Buch war, wie du sagtest, nicht Menschen anzuklagen, sondern um zu zeigen, wie Gott Menschen gebraucht, um uns zu formen.
Ja.
Und uns zu beeinflussen.
Sogar wenn man nicht gläubig ist, schafft Gott Umstände, die Fragen aufwerfen. Und Gott schafft Umstände, die einen vielleicht sogar Entscheidungen treffen lassen. Jeder, der sich diese Welt betrachtet, wird sagen, diese Welt ist ein sehr unfairer Ort. Und oft ein Ort voller Schmerz. Das Leben hier hat seine Hochs und Tiefs, es hat seine Freuden und seine Sorgen, aber man wird von seiner Umwelt geformt.
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber ich glaube, dass Gott uns schon formte, bevor wir Christen waren. Er brachte uns durch diese ganzen Schwierigkeiten hindurch. Dich mit deiner Vorgeschichte, ich mit meiner Vorgeschichte. Und ich denke, dass er tatsächlich plante, dass wir zusammen sein sollten. Denn das passiert nicht einfach zufällig.
Nichts geschieht zufällig. Entweder ist es Vorsehung oder etwas, was man nicht definieren kann. Wir wissen, dass es einen Feind gibt. Als wir noch in unserer heidnischen Welt waren, du kamst aus dieser okkulten Vergangenheit. Und ich hatte diesen religiösen Konflikt als Hintergrund, der mich schließlich zum Atheismus führte. Da stellt man sich schon die Frage, war Gott von Anfang an da? Spielten die Engel in unserem Leben eine Rolle? Beobachtete der Teufel die Situation? Beobachtete er Menschen und zieht er vielleicht seine Schlüsse aus dem, was hinter den Kulissen vorgeht, was wir gar nicht sehen können? Und nimmt er manche Menschen mehr aufs Korn als andere? Diese Fragen tauchen doch auf.
Jeder Mensch hat einen Engel, der über ihn wacht. Ich nehme an, dass Satan etwas weiß, was wir nicht sehen können.
Er vermutet etwas.
Ja, er vermutet etwas.
Du erzählst in deiner Lebensgeschichte, dass du das einzige Kind warst, das sonntags nicht zur Kirche ging. Ich weiß auch warum. Deine Eltern hatten ein Riesenproblem mit den Kirchen. Denn sie, besonders dein Vater, beschäftigte sich mit Okkultismus.
Ja, und meine Mutter wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. eher behagte, aber der christliche Lebensstil nicht. Also ging sie in die Welt. Und wenn man in der Welt ist, geht ja alles. Man akzeptiert alles. Bei meinem Vater war es genauso. Er wurde sehr streng christlich erzogen, aber beide entschieden sich, alles andere außer der Bibel zu erforschen.
Dein Vater erforschte die Bibel sogar.
Das tat er.
Er erforschte sie unter einem anderen Blickwinkel.
Ja, er glaubte, dass in der Bibel alles falsch interpretiert war und dass es viele spiritistische Dinge in der Bibel gäbe.
Er suchte nach einer esoterischen Wahrheit.
Ja.
In etwas, das in Wirklichkeit als absolute Wahrheit geschrieben wurde.
Ja, so sagt er uns, dass wir nicht zur Kirche gehen sollten. Er sagte, sie werden euch anlügen, sie werden euch täuschen. Aber ich hatte dieses Verlangen zu wissen, was sich in einer Kirche befindet. Denn meine Freunde waren alle Christen und ich fragte mich wirklich, warum ist Gott in einer Kirche eingesperrt? Irgendwann ging ich tagsüber von einem Kirchengebäude zum anderen und versuchte herauszufinden, was ich in dieser Kirche befand, aber alle waren verschlossen.
Wie alt warst du da?
Ich war wahrscheinlich so um die 10. Ja. Alles war zugesperrt und ich fragte mich, warum ist Gott in der Kirche eingesperrt? Wie kann er der Welt Gutes tun, wenn er in der Kirche eingeschlossen ist? Das zeigt, wie wenig ich über Gott wusste. Dann fand ich diese kleine steinerne Kapelle, die unverschlossen war, und ging tatsächlich hinein und ich dachte mir, wow, so also. Mein Leben war hart. Als Kind hatte ich es nicht einfach. Die Emotionen kommen ein bisschen hoch.
Ich weiß, dass du es nicht einfach hattest. Und ich kenne die Umstände, weil du mir davon erzählt hast. Es ist schon eine ziemlich traurige Geschichte, aber du hast die Geschichte erzählt, ohne die Geschichte zu erzählen.
Ja.
Weil du andere nicht verletzen willst.
Ja.
Du versuchtest, bei einem Gott Zuflucht zu finden, den du nicht kanntest.
Ja.
All deine Klassenkameraden und Schulfreunde gingen zu Kirchen, aber ich denke, es war eben in Südafrika für alle eine Gewohnheit, zur Kirche zu gehen.
Ja.
Natürlich ging man zur Kirche, weil man das so machte und man sonst herausgestochen wäre. Also warst du in der Minderheit und hast wahrscheinlich Gruppendruck erlebt.
Ja, es gab viel Gruppendruck. Meine Großmutter schickte mir eine wunderschöne Bibel. Sie war sehr religiös. Ich nahm diese dicke Bibel mit goldenen Buchstaben mit und zeigte sie meiner Lehrerin. Sie sagte, ja, nett oder so etwas. Ich legte sie ins Pult und nach der Pause war die Bibel weg. Jemand hatte sie gestohlen. Immer wenn ich versuchte, einen Schritt in Richtung Gott zu gehen, war es fast so, als ob da immer eine Mauer war.
Ich erinnere mich, dass du mir erzähltest, dass die Pastoren der anderen Kirchen dir gegenüber nicht sehr offen waren. Weil sie wussten, welchen familiären Hintergrund du hattest.
Ja.
Sie verachteten das, wofür deine Eltern oder dein Vater eintrat. Und anstatt, dass sie dir gegenüber einladend waren, behandeln sie dich wie Dreck, um es mal so auszudrücken.
Ja. Ich denke, dass das auch Teil von Gottes Plan war, damit wir uns schließlich begegnen konnten. Du und ich.
Es war tatsächlich so, dass einige dieser Pastoren dich so schlecht behandelten, sie beschimpften dich. Du musstest wie viele Kilometer laufen, damit du sonntags in diese eine Kirche gehen konntest? Du musstest zu Fuß hin, denn deine Eltern hätten dich nicht hingebracht.
Nein, mehr als 10 Kilometer.
Mit was für Schuhen?
Schuhe mit hohen Absätzen.
Schuhe mit hohen Absätzen.
Keine Stöckelschuhe, aber schon mit Absatz.
Die Absatzschuhe und alles, was du dir da aufgebürdet hattest. Und dann behandelte dich der Pastor wie Dreck.
Nun?
Das gehört zum Leben.
So kann das Leben sein.
Bedeutet das, dass das Christentum nicht die Wahrheit hat, weil ein Pastor dich wie Dreck behandelt?
Nein, aber es half, dass ich weiter suchte. Wenn ich in dieser Kirche geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich die Wahrheit nicht entdeckt. Gott ließ es nicht zu, dass ich dort blieb. Ich ging weiter und wir fingen später mit der Suche wieder an.
Diese Freunde, die du hattest einige sehr seltsame Freunde. Eine war eine Pastorentochter, richtig? Die anderen deiner Freunde kamen aus einem ziemlich zweifelhaften Umfeld, wo die Eltern mehr mit Prostitution als anderem zu tun hatten. Da gab es diesen Gegensatz. Einmal die aus sozial schwachen Kreisen und dann die Bodenständigen, die in so einer widerwärtigen Situation gefangen waren.
Mich zog es immer mehr zu den Außenseitern. Ich befreundete mich immer mit den Verletzlichen, auf denen herumgetrampelt wurde.
In der Schule wurde auch auf die herumgetrampelt. Aber du warst eine ausgezeichnete Schülerin und die Lehrer mochten dich sehr und all das. Und bei mir war es so, dass ich der allerschlimmste Schüler war. Alle hassten mich und kritisierten mich heftig. Genau das Gegenteil.
Das Hauptproblem war folgendes. Die Lebenssituation, in der ich mich befand, verursachte ein ziemliches Trauma. Es ist gut bekannt, dass ein Trauma dazu führen kann, dass jemand die Fähigkeit zu sprechen verliert. Mir ging es so, ich konnte nicht mehr sprechen. Mein Vater schickte mich dann zu Scientology.
Das Interessante ist, dass die Umstände es führten, dass wir uns begegneten, stimmt's? Weil dein Bruder und ich uns an der Uni ein Zimmer teilten. Und ich hatte zu Hause eine Stiefmutter, bei der ich nicht sehr willkommen war. Also arbeitete ich in den Semesterferien normalerweise und schlief irgendwo bei Verwandten. Ich ging nicht nach Hause. Wenn ich doch einmal heimkam, wurde mir das Leben so sauer gemacht, dass es unmöglich war, unter diesen Umständen zu leben. Einmal sagte dein Bruder zu mir, was machst du denn jetzt? Ich sagte, keine Ahnung, nach Hause gehe ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Also sagte er, na dann komm doch zu mir. So tauchte ich zusammen mit deinem Bruder bei euch zu Hause auf und traf dich. Wie alt warst du, als wir uns zum ersten Mal trafen?
Ich war 15.
Du warst 15 und ich schon 21 oder so.
Aber als wir dann diese Reise nach Mosambik machten, da war ich 17.
Da warst du 17. Das war 2 Jahre später.
Diese Reise war eine spannende Sache, denn ich sehe wieder Gottes Hand darin. Du hattest dich ja erst von deiner Freundin getrennt.
Ja.
Und mein Bruder hatte seine Freundin und so wurde ich kurzerhand gefragt, mitzukommen.
Der Grund, warum ich mit dieser Freundin Schluss gemacht habe, ist interessant. Denn sie war ziemlich hübsch und sie gewann einen Schönheitswettbewerb. Sie wurde die Miss eines bestimmten Distrikts des Landes. Das zog natürlich viel Aufmerksamkeit auf sie. Und ihre ganze Persönlichkeit veränderte sich über Nacht. Ist so etwas möglich, dass einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen die Persönlichkeit so verändert, dass alles, was man wertschätzt, auseinanderbricht?
Das ist möglich, sicher doch. Und wir müssen Acht geben.
Gott möchte einen demütigen und ruhigen Geist, sobald die eigene Demut verschwindet. Ich konnte mit dieser veränderten Persönlichkeit nicht leben. Es war für mich sehr schwer zu akzeptieren, dass man unter diesen Umständen nicht zusammenleben kann. Wenn man beispielsweise kein Vertrauen hat, dass der andere treu ist, besonders wenn derjenige diese Situation genießt. Und vor diesem Hintergrund planten wir, alle nach Mosambik zu reisen. Dein Bruder und seine Freundin. Ich war das Anhängsel. Denn diejenigen, die eigentlich mit mir kommen wollten, kamen nicht mehr mit. Und bei dreien ist einer zu viel. Was sollte ich machen? Das Ganze sah nach einer sehr ungemütlichen Situation aus. Aber die Finanzierung für die Reise stand und ich hatte schon zugesagt, weil ich das Auto hatte und fahren sollte. Ansonsten wäre es ins Wasser gefallen. Und dann gab es dich. Du warst 17 Jahre alt. So beschlossen wir, okay, du kannst mitkommen. Wir reisten auf eine tropische Insel.
Ja.
Die Insel Magaruk. Da gab es nichts.
Das war die schönste. Also zur damaligen Zeit war es einer der schönsten Orte im Indischen Ozean vor der Küste von Mosambik. Auf dieser Insel gab es nichts. Aber auf dieser Insel fing ich an, dich tatsächlich kennenzulernen. Wir saßen am Strand, die Wellen rauschten und man konnte die Vögel hören, die Bäume raschelten im Wind und plötzlich sagtest du völlig unerwartet etwas. Erinnerst du dich noch, was du damals sagtest?
Ich sagte, Menschen sind wie Steine.
Stimmt. Warum sagtest du das? Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen und die Aufrichtigen werden wohnen vor deinem Angesicht. Und mein Volk wird in Wohnorten des Friedens wohnen, in sicheren Wohnungen und an sorglosen Ruheorten.
Ich erzähle dir, warum ich sagte, dass Menschen wie Steine sind. Denn mein ganzes Leben lang habe ich alle Probleme für mich behalten. Ich habe mich niemals in meinem Leben jemandem geöffnet.
Ja, was brachte dich dazu, plötzlich offen zu werden?
Ich möchte dir nicht schmeicheln, sonst könntest du am Ende eingebildet werden. Aber nicht einmal bei dieser Freundin, die ich vorher hatte. Es war ziemlich ernst mit ihr. Aber nicht einmal ihr gegenüber hatte ich mich jemals geöffnet. Warum ich so war, wie ich war. Oder warum ich mich so verhielt, wie ich es tat. Oder warum ich so tickte. Aber in dir sah ich etwas, was ich vorher noch nie erlebt hatte. So etwas wie Mitgefühl. Und so gab es vielleicht einen Riss in der Schale.
Ja.
Ich erinnere mich, dass wir fast die ganze Nacht hindurch redeten, als wir an diesem Strand saßen. Du erzähltest mir ein bisschen von dir und ich erzählte dir ein bisschen von mir. Manche dieser Dinge waren wahrscheinlich schwer zu glauben, wie das, was ich dir über das Verhältnis zu meiner Stiefmutter oder dergleichen sagte. Du hattest immer ein solches Vertrauen zu Menschen. Du konntest es gar nicht glauben, dass Menschen tatsächlich so sein konnten.
Ja, das stimmt. Ich war so jemand, der immer dachte, dass jeder andere gut wäre. Und ich verstand nie, dass jemand so schlimm sein konnte. Aber
und doch hast du es in deinem eigenen Haus erfahren.
Ja, aber also Ich wurde nie von zu Hause verbannt oder vertrieben, so wie es dir erging. Für mich war das seltsam, denn in unserem Zuhause gab es Liebe und es gab Freundlichkeit.
Ja, ich schaute mir dein Zuhause auch an und es war schwer für mich zu begreifen. Ihr alle wart tatsächlich so harmonisch, obwohl es hinter den Kulissen nicht so gut lief. Aber nach außen hin, ich hatte selten eine Familie kennengelernt, die einem Gast gegenüber so offen und freundlich war. Besonders zu deinem Vater entwickelte ich ein sehr gutes Verhältnis. Deine Mutter war ja diejenige, die so eifrig lernte. Dein Vater war der Romantiker, der immer nach dem Unbekannten suchte. Aber deine Mutter neigte eher zum Akademischen. Wir kamen gut miteinander zurecht wegen meines akademischen Hintergrunds. Und mit deinem Vater verstand ich mich gut wegen meiner Offenheit für alles, was er zu sagen hatte. Deine Familie zu treffen war für mich eine völlig neue Erfahrung. Ja, stimmt, ich öffnete mich ein wenig und sagte, Menschen sind wie Steine, weil sie das wirklich waren. Sie zermahlen einen zu Stücken. Und wenn sie einen zerstört haben, beschuldigen sie einen, ein Schwächling oder dieses oder jenes zu sein. Also,
da wurdest du hart.
Ja, ich wurde härter als sie, um zu überleben.
Ja. Ja. Drinnen warst du verletzt, aber nach außen hin wurdest du härter.
On the outside you became a harder person.
Yes, and I.
Ja, und ich hatte eine Familie, die sehr hart war. Einige hatten eine sehr brutale Vorgeschichte. Auf der einen Seite meiner Familie, die deutsch war, gab es Offiziere beim Militär, in der Wehrmacht der Nazis. Und jedes Zeichen der Schwäche oder jede Träne wurde sofort als Zeichen der Schwäche zertreten. Jungen weinen nicht. Cowboys weinen nicht. So wuchs ich auf. Egal wie schlimm eine Situation war, verbarg ich meine Gefühle und versuchte immer ein Lächeln aufzusetzen. Denn das wurde erwartet. Dann stand ich am Grab meiner Mutter, als junger Bursche mit 12 Jahren. Ich versuchte, ein tapferes Lächeln aufzusetzen. Wie scharf wurde ich für das tapfere Lächeln kritisiert, dass ich gefühlslos wäre, jemand, der es wagte, am Grab seiner Mutter zu lächeln. Ich wäre das schlimmste Ungeheuer und wurde dabei so falsch verstanden, dass ich noch schroffer wurde und niemandem etwas von meinen Gefühlen erzählte. Außer dir.
Kannst du dich noch erinnern, was du mir über deinen Vater und die Klavierstunden erzählt hast?
Ja, ich weiß noch, was ich dir über meinen Vater und die Klavierstunden erzählte. Meine Mutter versuchte, meine weichen Seiten zu fördern, als sie noch lebte. Ich war sehr rebellisch, weil sie sehr krank war und ich all die Probleme mit der Kirche hatte. Der katholischen Kirche, die mir erzählte, dass sie wegen ihres Glaubens nicht in den Himmel kommen würde. Aber sie versuchte immer, die weicheren Seiten an die Oberfläche zu bringen Und so schickte sie mich heimlich zum Klavierunterricht. Ich wäre wahrscheinlich nie ein guter Musiker geworden. Ich sage immer, wenn ich in den Himmel komme, wird Gabriel mir eine Triangel geben und mir sagen, wann ich Ping machen soll. Aber als ich mein erstes Musikstück geschafft hatte, kam mein Vater von der Arbeit und sie wollte ihn überraschen. Also sagte sie ihm, er solle sich hinsetzen und ich setzte mich ans Klavier und spielte dieses Stück. Und mein Vater explodierte. Wie sie es wagen konnte, dass ein Junge hingeht und Musikunterricht nimmt.
Und Musikstunden hat.
Und ein Weichei wird. Nie würde sein Sohn Musik machen und eine Memme werden. Das war das Ende meiner Musikkarriere bis heute. Da war ich wahrscheinlich 10 oder so.
Und doch bist du sehr musikalisch und weißt es nicht, du hast eine gute Stimme.
Ich weiß nicht, ob ich musikalisch bin. Eines Tages im Himmel werde ich da anknüpfen, aber jetzt werde ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Aber ich schätze es sehr, dass dir Musik gefällt. Jedenfalls ist es so, dass es, wenn man sich jemanden einmal geöffnet hat, eine gewisse
Verbindung
schafft. Du hattest auch deine Vorgeschichte, von der ich glaube, dass du sie nie irgendjemandem gesagt hast, richtig?
Nein.
Du hast das nie jemandem gesagt. Ich denke, dass ich der Einzige bin, der die ganze Geschichte kennt. Und die ganze Geschichte steht nicht im Buch.
Nein.
Denn das kann man nicht in ein Buch schreiben. Gott nimmt diese Menschen und ich denke, dass er barmherzig ist.
Ja, jetzt muss ich fast wieder weinen.
Ja,
gib mir auch eines. Ja, er hat Mitgefühl. Er ist ein guter Gott.
Du kannst es behalten. Aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Also nach Mosambik bist du zurück zur Uni gegangen. Und ich ging zurück an die Schule und brachte mein Abschlussjahr zu Ende. Und dann...
Aber wir hatten Briefkontakt.
Ja.
Ich schrieb umfangreiche Briefe.
Ja, das ist ungewöhnlich für dich.
Hast du diese Briefe noch?
Nein.
Sie sind alle weg. Es macht nichts, dass sie weg sind, stimmt's?
Ja. Nun, wir... Also... Ich entschied mich, das folgende Jahr an deine Universität zu gehen.
Das war weit weg, 2000 Kilometer weg von deinem Zuhause.
Ja, ich kam am Bahnhof an. Ich glaube, ich musste einmal umsteigen, um zu dem Ort zu kommen, an dem du lebtest. Insgesamt dauerte die Fahrt 3 Tage.
Deine Eltern brachten dich nie hin. Alle anderen Eltern sorgten dafür, dass ihre Kinder gut an einem unbekannten Ort ankamen,
ja.
Aber du musstest alleine ankommen. Das zieht sich durch deine Lebensgeschichte.
Meine Eltern glaubten, dass ein Kind unabhängig groß werden sollte. Sie wollten uns nicht zu sehr päppeln.
Das brachte dich als kleines Mädchen in große Schwierigkeiten.
Ja, in große Schwierigkeiten. Also kam ich am Bahnhof von Stellenbosch an, der Ort, wo sich die Universität befand. Du solltest mich abholen, aber da war niemand.
Ich ließ dich wie eine heiße Kartoffel fallen.
Ja, ich war erst 17 und das war das erste Mal, dass ich jemals von zu Hause fort war. Da war also niemand dort und ich hatte immer noch Schwierigkeiten zu sprechen. Mit Fremden konnte ich nicht sprechen. Ich hatte wegen des Traumas diese Störung, die Hemmung entwickelt und da stand ich nun. Schließlich schaffte ich es, ein Taxi zu rufen. Das fuhr mich dann an mein Ziel. Damals waren Wohnheime wie, puh,
wie ein Bootcamp.
Ja, wie ein Straflager. Sie waren so streng, man durfte nichts machen. Es gab Aufnahmerituale, man durfte den Ort nicht verlassen. Nach 2 Wochen, in denen ich mich fragte, was mit dir geschehen war, 2 Wochen später kam dann dieser kleine seltsame Mann und sagte mir, dass du im Krankenhaus warst.
Er war ein sehr seltsamer kleiner Mann. Ich mochte ihn sehr.
Er war dein Freund.
Ja, er war ein Freund von mir. Er arbeitete an der Uni an seinem Doktorgrad. Im Grunde waren wir beide postgraduierte Studenten. Ich unterrichtete sogar schon, als du kamst. So eine Art wissenschaftlicher Mitarbeiter. Dieser Mann kam aus Neuseeland. Er war wirklich seltsam. Er arbeitete an seinem Doktorgrad und sein Thema waren Chamäleons. Wenn er einen begrüßte, hatte er so seltsame Manieren. Er bewegte sich immer irgendwie wie ein Chamäleon. Wenn ihm jemand vorgestellt wurde, sagte er etwas, wie geht es dir? Wie ein Chamäleon. Er war sehr lustig. Er war auch ein Perfektionist. Ein totaler Perfektionist. Er legte seine Stifte immer in einer ganz bestimmten Abfolge auf seinen Schreibtisch. Ich war natürlich der Terrorist und liebte es, seine Perfektion zu zerstören. So fand ich mit einer Kombination von Schlüsseln einen Weg, in sein Büro einzubrechen und tauschte nur 2 Stifte gegeneinander aus. Dann wartete ich auf seinen Entsetzensschrei. Er fand nie heraus, wer es gewesen war. Und dieser kleine, seltsame Mann kam dann zu dir.
Er berichtete mir, dass du im Krankenhaus warst. Die Hausmutter sagte, geh mit ihm, aber komme dann gleich wieder zurück. Und dann lagst du da so krank im Bett wegen Mangelernährung. Du hattest länger nicht richtig gegessen, weil du nicht genug Geld hattest, weil dein Vater nichts mehr mit dir zu tun haben wollte. Du hattest dir schreckliche Infektionen eingefangen und warst zu schwach, um aufzustehen oder zum Bahnhof zu kommen und mich abzuholen.
Ja, damals wurde ich wegen meiner Stiefmutter verstoßen. Sie sagte, er solle so jemanden wie mich nicht unterstützen. Irgendwann nahm ich dich mit zu ihnen, damit du sie treffen solltest. Als ich aus dem Krankenhaus entlassen war, da nahm ich dich mit, damit du sie kennenlernen solltest. Und sie begrüßte dich mit den schrecklichsten Worten, die ich je von irgendjemand gehört hatte. Du hattest zu mir immer gesagt, sie kann nicht so schlimm sein. Ich denke, du übertreibst. Und die ersten Worte, die sie sagte, waren so vernichtend. Was hast du da gemacht?
Ja, sie ließ sich endlos darüber aus, dass du alles erben würdest, was eigentlich sie bekommen sollte. Und ich war so überrascht, warum sie das erzählte. Dann sagte sie zu mir, dass ich so ein kleines Flittchen wäre.
Eine Schlampe.
Irgend so etwas. Ich fing dann zu weinen an, weil ich noch nie zuvor so behandelt worden war.
Im Grunde sagte sie dir, wenn du mich je heiraten würdest, würdest du erben, was eigentlich sie erben sollte. Und weil du als Flittchen mit mir zusammen wärst, würdest du etwas erben, womit du sowieso nicht umgehen könntest. Und so brachst du in Tränen aus.
Ja, ich war in Tränen aufgelöst. Dann sagte sie, ich hoffe, du weinst für den Rest deines Lebens. Diese Worte kamen mir in meinem späteren Leben wiederholt in den Sinn.
Ich hoffe, du weinst für den Rest deines Lebens. Gott sei Dank, sagt die Bibel, ein unverdienter Fluch trifft nicht ein.
Ja.
Hättest du damals die Bibel gekannt, hättest du es einfach abschütteln können.
Ich werde damit getröstet worden, dass kein Fluch, den ein Mensch oder ein Dämon gegen einen schleudert, einen treffen kann, wenn man Christus hat.
Aber ich muss schon sagen, so wie du bist, dein ganzes Verhalten und dein Charakter, damit hast du meinen Vater im Sturm erobert.
Ja, er war nett.
Und weil du und ich zusammen waren, veränderte sich seine ganze Haltung mir gegenüber. Es wurde um so vieles besser zwischen uns. Später mussten wir meinen Vater tatsächlich heimlich treffen, ohne dass sie davon wusste. Wenn wir an dem Ort, wo er wohnte, vorbeikamen, riefen wir an und er arrangierte ein Treffen, irgendwo im Foyer eines Hotels oder anderswo.
Ja.
Einfach so, dass sie nichts davon wusste.
Er war ein netter Mann. Er war ein fleißiger Deutscher, der schwer arbeitete. Und es war klar, dass er einfach
von ihrer Wut eingeschüchtert war.
Ja.
Schließlich heiraten wir tatsächlich. Ich erinnere mich daran, dass es am Anfang nicht einfach war, weil du so schüchtern warst. Du konntest nicht sprechen, wenn andere Menschen anwesend waren. Ich wusste immer genau, was du sagen wolltest oder dachtest. Wenn sie dir Fragen stellten, beantwortete ich sie.
Ja.
Meine Kollegen und Freunde fragten mich immer, was ist mit deiner Freundin nun los? Warum bist du noch mit ihr zusammen? Sie spricht ja nicht einmal. Immer redest du für sie. Was fehlt ihr? Ich weiß nicht, wie du damit umgegangen bist, wie du mit diesen akademischen Freunden zurechtgekommen bist, den Doktoranden und all dem. Wie war das für dich?
Sie jagten mir einen Riesenschrecken ein. Sie machten mir Angst. Ich konnte sie nicht einmal ansehen. Sie waren so arrogant und so hart, aber ja.
Wie hast du schließlich gelernt, wieder zu sprechen?
Zeit. Die Zeit heilt viele Wunden. Aber wir heirateten und gründeten eine Familie. Es fing alles sehr gut an. Die Ausgangssituation war sehr gut, aber dann fing es an, sich zu verschlechtern. Bei dir fing es damit an, dass du eine Menge Stress in der Arbeit hattest und die Leute anfingen, neidisch zu werden.
Ja.
Du fingst an, düster zu werden. Naja, nicht finster, nicht einmal deprimiert. Aber der alte Walter, den ich kannte, der war nicht mehr da. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Was war passiert?
Ich weiß nicht, was geschehen war. Ich vermute, der Druck an der Universität. Der Druck, jetzt der Neuling im universitären Bereich zu sein und das Streben, bessere Positionen zu erhalten. Ich war ja Atheist. Da gab es keinen Gott, zu dem man gehen konnte. Ich denke, das kam einfach von diesem Leben, dass man eine sehr harte Schale entwickelt. Und als dann unser erster Sohn geboren wurde, Erinnerst du dich noch, dass wir, als du schwanger warst, in einem Haus wohnten, in dem allerlei okkulte Dinge passierten, die du im Buch erwähnst? Dieses Spukhaus? Schließlich zogen wir dort aus und wieder zurück nach Stellenbosch. Denn wir hatten den Ort, an dem du und ich studiert hatten, verlassen, weil ich an einer anderen Universität eine Arbeit bekommen hatte. Wir kehrten dorthin zurück und dann wurde Martin geboren. Damals lebten wir in einem kleinen Bauernhaus eines Milchbetriebs. Es war ein Haus für die Arbeiter. Die Wände hatten Risse, durch die man seinen ganzen Arm hindurchschieben konnte. Die Winter in der Kapregion sind sehr hart. Das Haus war oben in den Bergen und überall lag Schnee. Es war kalt, aber das war alles, was wir uns damals leisten konnten. Durch die Geburt hast du viel Blut verloren. Es stellte sich heraus, dass du ein Problem mit der Blutgerinnung hast. Man könnte dich einen Bluter nennen. Du hattest so viel Blut verloren und es war niemand da, der dir half. Meine Stiefmutter hätte dir nie geholfen. Mein Vater lebte in einer anderen Stadt. Deine Mutter war 2000 Kilometer weit weg. Es gab niemanden, der uns half. Du wurdest oft ohnmächtig.
Ja, ich wurde oft ohnmächtig und wachte dann 4 Stunden später auf dem Fußboden wieder auf. Und das Baby schrie vor Hunger. Dann fütterte ich das Baby und wurde erneut ohnmächtig, um erst einige Stunden später wieder aufzuwachen.
Und ich musste in der Universität sein.
Ja, aber das war damals auch schwierig für uns, weil es Unruhen gab. Es war eine sehr schlimme Zeit. Wir zogen dann wieder in die Stadt, weil es für mich gefährlich war.
Aber schließlich ging es uns finanziell besser. Wir zogen von dort in eine Doppelhaushälfte. Damals half uns mein Vater wieder. Er war etwas milder geworden und so konnten wir uns eine kleine Doppelhaushälfte leisten, die wir abbezahlten. Unsere Tochter wurde dort geboren. Dann verkauften wir das Haus und zogen in ein neues, das wir selbst bauten.
Und dann kam unser drittes Kind zur Welt.
Ja, dann wurde unser drittes Kind geboren. Robert.
Das war die Zeit, als mein Vater in Scheidung von meiner Mutter lebte und er bei uns einzog. Da geschahen dann auch wieder viele Dinge.
Viele okkulte Dinge, die du im Buch schilderst. Wenn man sich auf Okkultismus einlässt, dann wird das eigene Leben zur Finsternis.
Ja.
Und es gibt keinen Ausweg. Man sitzt in der Falle. Mir tun die Leute wirklich leid, die so tief im Okkultismus verstrickt sind. Sie haben ständig das Gefühl, sich auf eine höhere Ebene zu bewegen, aber sie sind in etwas gefangen, was alle Freude aus dem Leben wegnimmt. Oft kann man diese Leute, viele aus sehr hohen Kreisen sehen, die sich in diesem okkulten Umfeld bewegen. Am Ende begehen viele von ihnen Selbstmord.
Besonders an der Universität sind die Akademiker meist keine Christen. Meist versuchen sie sich mit Okkultismus und Spiritismus.
Ja, ich erinnere mich an einen der Dozenten dort, ein sehr guter Bekannter von uns. Er war tatsächlich ein Hohepriester in der Kirche Satans. Diese Dinge passieren wirklich, es ist Realität. All diese okkulten Dinge. Nun, was mit Robert passierte, war einfach unerklärlich. Du erzählst die Geschichte im Buch, was wir durchmachten und wie wir schließlich zurück zur katholischen Kirche kamen, um es mit Exorzismus zu versuchen, um den Problemen abzuhelfen. Es war keine Rückkehr zur Kirche, weil man jetzt an Gott glaubte. Wir gingen zurück zur Kirche, aber es war eher wie ein Gang zum Apotheker, um ein Heilmittel für die Schmerzen zu finden und nicht, weil man eine Beziehung zu Gott haben sollte.
Aber das ist nicht so gut geplant von Satan, uns in diese Nöte zu stürzen, um dann das Heilmittel zu bringen, die katholische Kirche.
Ja.
Damit man.
Und dann herrscht Friede und Ruhe.
Ja.
Und dann plagt einem das Gewissen und man sagt sich, nun, ich bin Atheist. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Ist es fair, das Heilmittel anzunehmen, ohne den anzuerkennen, der das Heilmittel hervorbrachte? Was macht man da? Und dann dieser Exorzist, den wir trafen. Du hast im Buch seinen richtigen Namen nicht erwähnt, sondern abgeändert.
Ja.
Ich fuhr hin, um ihn im Kloster abzuholen. Als ich ihn antraf, erzählte er mir, was in meinem Haus vorging, ohne dass ich ihm irgendetwas gesagt hatte. Das zog mir buchstäblich die Schuhe aus. Das zog mir den Boden unter den Füßen weg.
Und du dachtest dir, jemand, der diese dir völlig unbekannte Macht hat, das zog dich irgendwie an.
Ja, das zog mich an. Denn als Wissenschaftler habe ich diese Weltsicht des Auf und Ab. Es muss Ursachen und Wirkung geben. Es muss doch die Gesetze der Thermodynamik geben. Und all das fiel nicht unter diese Gesetze. Man konnte die Existenz des Übernatürlichen einfach nicht leugnen. Erinnerst du dich, als wir mit dem Ouija-Brett spielten?
Ja.
Wir bauten unser eigenes kleines Ouija-Brett auf. Weißt du noch, als wir unseren Finger auf dieses Glas legten und wie es dann buchstabierte?
Fahr zur Hölle.
Fahr zur Hölle. Und was passierte danach mit dem Glas?
Es schoss über die Tischkante.
Es schoss über den Tisch hinaus und wir hatten keinesfalls irgendetwas damit zu tun. Also, da stellen sich die Nackenhaare auf. Man denkt sich, was geschieht da? Dann realisiert man, dass da etwas Übernatürliches ist. Und von dem Tag an war unser Leben die Hölle. Absolut die Hölle. Weil man einer dämonischen Gegenwart eine Tür zum eigenen Haus aufgemacht hat.
Ja.
Aber man weiß nicht, dass es dämonisch ist.
Man weiß es nicht. Man denkt sich, das ist man selbst. Wir dachten in der Tat, dass es Geister der Verstorbenen wären. Du wolltest mit deiner Mutter sprechen. Du hattest dieses Verlangen, deine Mutter wiederzusehen, wieder mit ihr zu sprechen. Und so dachten wir, dass wir auf diese Weise wieder mit ihr sprechen könnten.
Ja. Warum trat Satan wieder in den Hintergrund und schuf ein gewisses Maß an Frieden? Warum macht er das?
Weil wir jetzt da waren, wo er uns haben wollte. Zurück in der katholischen Kirche.
Es gibt eine Aussage im Geist der Weissagung. Sie schreibt, Satan gibt denen, die an seinen Wagen gekettet sind, ein gewisses Maß an Frieden. Aber rüttelt man an der Kette, so wird man etwas erleben, was die eigene Vorstellung übersteigt. Ich glaube, er wollte Folgendes tun. Er wollte uns im Glauben leben lassen, dass die okkulte Welt und die Kirche und das alles zusammengehören. Ihn stört es nicht, wenn man an der Lüge klebt, egal was diese Lüge ist. Ob man dem Satanismus glaubt oder an gute und böse Geister, weiße Magie und schwarze Magie, ihn stört das nicht. Ihn stört auch nicht, wenn man in einer formalen Religion lebt. Ihm ist es egal, wenn man das Knie beugt, sobald das Glöckchen klingelt. Wenn man eine Beschwörungsformel sagt, wenn der Rausch aufsteigt, aber wenn man eine persönliche Beziehung zu Gott hat, das lässt ihn toben.
Und wenn man die Bibel studiert.
Wenn man die Bibel studiert. Weißt du noch, was mit Robert geschah, wenn du die Bibel zur Hand nahmst?
Oh ja.
Was passierte dann?
Robert wurde sehr unruhig, sobald wir nach der Bibel griffen, um zu lesen. Eines Tages zerbrach er eine Glasflasche und trat darauf herum.
Er trennte sich beinahe den großen Zeh ab und wir rasten wieder einmal ins Krankenhaus, damit sie ihm den Zeh wieder annähten.
Ja.
Es gab immer Chaos, wenn wir zur Bibel griffen.
Ja. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen.
Nun, dieser katholische Priester, er war schon in seinen 70ern, nehme ich an.
Ja, wahrscheinlich.
Er war so um die 70. Er hatte so ein ruhiges Auftreten.
Würdevoll.
Ehrfurchtgebietend. Er war Ire. Ein irischer katholischer Priester. Und er war der Exorzist der Kathedrale. Der Kathedrale, wo natürlich der Bischofssitz ist. Er hatte schon die notwendigen Papiere vom Bischof unterzeichnet, dass er in unserem Haus eine Messe abhalten durfte. Das ist doch erstaunlich, hm?
Ja.
Wie hast du empfunden, als er hereinkam? Also, du warst ja nicht katholisch. Du warst nicht wirklich gläubig. Und da kam dieser Mann herein, wo dieser ganze Tumult in unserem Haus herrschte. Das schreiende Kind und das Chaos.
Nun, ich dachte, wow, dieser Mann ist der Retter. Er wird uns aus dieser Situation erlösen. Denn er strahlte bei dem, was er tat, diese Ruhe aus. Und er wusste alles schon im Voraus. Welcher Sterbliche kann das? Also sah ich ihn als Erlöser. Der kam, um uns zu helfen.
Und als er die Messe las und all die Tiere hereinkamen?
Ja, ich hatte großen Respekt vor ihm. Und dann fing er an zu wanken, als er das Kinderzimmer betrat. Und es sah aus, als ob er hinfallen würde, aber...
Eine unsichtbare Hand schüttelte ihn herum.
Ja.
Es war alles sehr dramatisch.
Ja, sehr.
Ich werde die Hunde nie vergessen. Zwei Hunde und... eine Katze.
Aber du hast nicht beschrieben, was passiert war. Warum kam er überhaupt zu uns? Warum war er da?
Warum der Priester da war?
Ja.
Oh.
Was passierte um 2 Uhr in der Nacht?
Ja, um 2 Uhr in der Nacht wurde ich gewürgt. Und um 2 Uhr wachte ich auf. Und Robert schrie, als ob ihn jemand umbringen wollte. Anschließend bekam er dieses Fieber und Fieberkrämpfe und wurde bewusstlos. Wir dachten, er wäre gestorben. Wir rasten mitten in der Nacht mit ihm ins Krankenhaus und sie versuchten stundenlang, ihn am Leben zu halten. Sie packten ihn in Kühlzelte, um seine Körpertemperatur herunterzubekommen. Es war so ein Albtraum, aber das können die Leute im Buch nachlesen. Und hier war der Mann. Der diese Dämonen austreiben würde, die dieses Chaos verursachten. Es war eine übernatürliche Situation. Jede Nacht, genau um 2 Uhr. Erinnerst du dich noch an die rote Uhr hinter uns im Bett?
Ja, und was geschah jede Nacht um 2 Uhr mit dir?
Ja, ich wurde gewürgt, konnte nicht atmen. Ich schreckte völlig erschöpft und schweißgebadet hoch. Genau in dem Augenblick, als ich aufwachte, schrie er. Wir waren schon darauf konditioniert. Also das passierte immer und immer wieder. Das war nicht normal, es war übernatürlich. Und hier war dieser Priester mit Weihwasser und einer Messe. Ich denke immer noch an die beiden Hunde, die beiden Rottweiler, die die Diele hinuntergerannt kamen und sich im Halbkreis vor den Altar setzten, den er aufgebaut hatte. Er zog seinen Ring ab, weißt du noch? Ja. Darin befand sich seine Reliquie. Ich wusste gar nichts darüber. Ich wusste nicht, dass man eine Reliquie, ein Stückchen von einem sogenannten Heiligen dabei haben muss, um
eine Messe
abhalten zu können. Eigentlich war es ja ein Ritual für die Toten. Aber irgendwie lag darin magische Kraft und von da an war das Problem verschwunden. Es war im Haus wieder so friedlich. Weißt du noch, als du in jener Nacht Robert ins Bett gelegt hast? Was passierte da?
Er lag zum ersten Mal auf dem Rücken. Normalerweise schlief er wie ein Fötus zusammengekauert.
Und schrie. Er schrie sich in den Schlaf.
Und da lag er friedlich auf dem Rücken.
Und er gluckste.
Wie es Babys machen.
Und er gluckste vor sich hin.
Weißt du doch, was passierte, als der Priester dich anrief?
Found you.
Auf dem Wege, der zur Stadt Gottes führt, gibt es keine Schwierigkeiten, welche diejenigen, die im Vertrauen nicht überwinden können. Es gibt dort keine Gefahren, denen sie nicht entfliehen können. Es gibt keinen Kummer, keinen Schmerz, keine menschliche Schwäche, für welche er nicht ein Heilmittel vorgesehen hat.